Mihai Csikszentmihalyi. Kreativität. Wie sie das Unmögliche schaffen und ihre Grenzen überwinden. Du hast bestimmt schon einmal von dem Flow-Zustand gehört, oder? Richtig. Diese geheimnisvolle Zeit, in der du vollkommen konzentriert an etwas arbeitest, ganz in deiner Aufgabe aufgehst und von der du später nicht mehr sagen kannst, ob sie nur 20 Minuten oder ganze 2 Stunden gedauert hat. Begründet und betitelt hat diesen Zustand Mihai Csikszentmihalyi, auch wenn schon einige andere vor ihm, zum Beispiel Maria Montessori oder Abraham Maslow, diesen Zustand in ihren Forschungen erwähnten. Doch Csikszentmihalyi ist derjenige, der am meisten zu der Erforschung des Flows beigetragen hat. Dabei ist ihm unter anderem aufgefallen, dass Flow und Kreativität eng miteinander verbunden sind. Im Zuge dieser Erkenntnisse interviewte Csikszentmihalyi einige bekannte kreative Persönlichkeiten und bat sie, zu beschreiben, wann und auf welche Weise sie kreativ sind. In den folgenden Blinks wirst du herausfinden, was sie geantwortet haben und davon vermutlich einiges auf deine eigene Arbeit oder dein Hobby anwenden können. Blink Nummer 1. Kreativität basiert auf einem dreiteiligen System: Domäne, Feld und Person. Kreative Menschen werden oft bewundert und für etwas ganz Besonderes gehalten. Wer zum Beispiel tolle Songs schreibt, schöne Bilder malt oder herzzerreißende Gedichte verfasst, gilt bei den meisten als tiefgründige und interessante Person. Doch Kreativität ist keine geheimnisvolle Gabe, mit denen einige gesegnet sind und andere nicht. Jeder Mensch ist kreativ. Und es gibt bestimmte Umstände, die Kreativität in uns fördern und sie aus uns herauslocken. Wenn man sich zum Beispiel Florenz um das Jahr 1400 ansieht, stellt man fest, dass die toskanische Großstadt nur so vor künstlerischem Talent spross und einige weltberühmte Meisterwerke wie Brunelleschis Dom von Florenz oder Gibertis Bronzetüren hervorbrachte. Wäre Kreativität tatsächlich mehr oder weniger nur eine Charaktereigenschaft, wären die künstlerischen Ergüsse im Florenz des 14. und 15. Jahrhunderts wohl einfach nur ein ziemlich großer Zufall. In Wirklichkeit aber bot die Stadt schlichtweg die perfekten Lebens- und Arbeitsbedingungen für Künstler. Lang vergessene, römische, antike Methoden der Architektur, Bildhauerei und Malerei wurden wiederentdeckt und kreative Berufe großzügig von der Stadt gefördert. Auch wenn man heute vermutlich keinen großzügigen Mäzen mehr findet, der seine Stadt aufgemöbelt haben möchte, kann man die Bedingungen des Kreativseins dennoch auf das eigene Leben übertragen. Kreativität entsteht nämlich, wenn sich drei Bereiche überschneiden: Domäne, Feld und Person. Die Domäne ist eine breite Kategorie, in der Kreativität auftauchen kann. Zum Beispiel Mathematik oder klassische Musik. Das Feld besteht aus all den Personen, die in der Domäne aktiv sind und Expertenwissen gesammelt haben. Sie sind so etwas wie die Türsteher ihres Metiers. Sie entscheiden, wen sie akzeptieren, welche Werke anerkannt werden und wo die Kunst weiterentwickelt wird. Das Feld der Malerei besteht zum Beispiel aus Kunstlehrern, den Kuratoren der Museen, den Besitzern der Galerien und den Sammlern. Der dritte Teil im Kreativitätssystem ist schließlich der Kreative selbst. Wenn er sich eine Domäne gewählt hat und mit dem Feld kooperiert, hat er alle Weichen für kreativen Erfolg gestellt. Blink Nummer 2. Unsere Umgebung beeinflusst unsere Kreativität. Um unserer Kreativität freien Lauf lassen zu können, bedarf es der richtigen Umgebung. Was Florenz in der Renaissance war, ist heute sicher New York. The place to be für aufstrebende Künstler. Dort sind sie am Puls der Zeit, bekommen mit, was gerade gefragt ist und haben es leicht, ein Netzwerk aus kreativen Köpfen zu bilden. Auch für alle anderen Domänen gibt es ähnliche Kreativitätsspielplätze, wie zum Beispiel das Silicon Valley in Kalifornien. Irgendwann landet dort jeder einmal, der sich mit der IT- und Hightech-Industrie beschäftigt. Theoretiker, Programmierer, Nerds, Bastler und Investoren treffen sich dort auf Grillpartys und in Vorlesungssälen und inspirieren sich gegenseitig zu neuen Ideen. Es scheint so, als bräuchten wir den Austausch mit anderen, um kreativ zu sein. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass wir einen Rückzugsort haben, an dem wir den ganzen Input in Ruhe verarbeiten können und uns ungestört unsere eigenen Gedanken machen. Viele kreative Menschen ziehen sich dafür gern in die Natur zurück. So schrieben zum Beispiel die antiken chinesischen Dichter ihre Verse in zierlichen Pavillons auf kleinen Inseln, die Hindu-Gelehrten zog es in den Wald und auch die christlichen Mönche suchten sich zur Ruhe und inneren Einkehr friedliche Orte im Grünen. Wir sehen, die Natur bietet eine große Quelle der Inspiration. So schrieb zum Beispiel der Komponist Franz Liszt über das kleine Dorf Bellagio in Italien, dass ihn die Natur dort so emotional berührte, dass er seine Gefühle musikalisch ausdrücken musste. Andere Künstler bevorzugen es, sich an möglichst sicheren und vertrauten Orten aufzuhalten, wenn sie sich konzentrieren wollten. So entfernte sich zum Beispiel Johann Sebastian Bach nie weit von seiner Heimat in Thüringen und Albert Einstein arbeitete seine komplette Relativitätstheorie zu Hause am Küchentisch aus. Es sieht also so aus, als wäre die Kombination aus anregender Gesellschaft und einem Ort, der Rückzug bietet, ein Schlüssel zur Kreativität. Blink Nummer 3. Bestimmte Charaktereigenschaften und Überzeugungen fördern Kreativität. Doch nicht nur die Umgebung beeinflusst unseren Hang zur Kreativität. Es gibt auch einige Charaktereigenschaften und Überzeugungen, die viele kreative Menschen gemeinsam haben. Dazu gehört zunächst einmal das sagenumwobene Talent. Es wird meist überschätzt und doch gibt es vielen Menschen einen gewissen Startvorteil bei ihrer kreativen Arbeit. Wenn zum Beispiel jemand sehr gut darin ist, Farben und Formen wahrzunehmen, fällt es ihm leichter, die Malerei zu erlernen, als jemanden, der dafür einfach keinen Sinn hat. Menschen mit absolutem Gehör werden es leichter finden, ein Instrument zu lernen oder ein Stück zu komponieren. Und jemand, der einen schlechten Gleichgewichtssinn hat, wird im Ballettunterricht sicherlich nicht besonders viel Freude haben. Es ist allerdings schwierig, die Bedeutung des Talents genau zu beziffern. Denn sobald wir geboren werden, wird es mit anderen sozialen Einflüssen vermischt. Eine gute elterliche Erziehung hilft oft dabei, Talente zu fördern. Wer schon früh mit Vertretern einer bestimmten Kunst in Kontakt kommt, vergrößert dadurch seine Chancen, die Begeisterung für ein Metier zu erwecken und damit seine Kreativität anzuregen. Ein weiteres Merkmal, das viele Kreative gemeinsam haben, ist eine komplexe Persönlichkeit. Sie haben starke und impulsive Gefühle und können diese auch gut ausdrücken. Einige von ihnen haben sogar Charakterzüge, die sich scheinbar widersprechen. Sie sind zum Beispiel extrem intelligent, wenn es um Mathematik geht, aber in anderen Bereichen sehr naiv und können vielleicht keinen Stadtplan lesen oder kein Überweisungsformular ausfüllen. Mozart beispielsweise war ein musikalisches Genie, aber gleichzeitig auch eine extrem alberne und kindische Person. Schließlich besitzen viele Kreative eine gute Balance aus Extraversion und Introversion. Sie brauchen andere, um Inspiration zu erhalten und sich auszutauschen. Doch gleichzeitig sind sie auch in der Lage, sich zurückzuziehen und ganz allein vor sich hinzuarbeiten. Blink Nummer 4. Kreativität zeigt sich manchmal erst spät und wird selten in der Schule gefördert. Wir haben gesehen, dass sich bestimmte Interessen und Neigungen schon früh ausbilden und bei guter Förderung zu einer künstlerischen Begabung führen können. Und natürlich sind die berühmten Wunderkinder der perfekte Beweis dafür. Mozart konnte schon als Dreijähriger wunderschön Klavier spielen und der Renaissance-Maler Giotto zeichnete angeblich im gleichen Alter schon einen perfekten Kreis mit freier Hand. Doch die gute Nachricht für alle anderen Normalsterblichen lautet: Talent ist wirklich nur die halbe Miete. Niemand muss ein Wunderkind sein, um später in einem kreativen Beruf Erfolg zu haben. Und auch dafür gibt es genügend Beispiele, denn die meisten Kreativen waren in ihrer Kindheit überhaupt nichts Besonderes. So sollen der junge Einstein und der junge Darwin in der Schule sehr unauffällig gewesen sein. Winston Churchills Talent als Staatsmann machte sich sogar erst bemerkbar, als er sich bereits im besten Alter befand. Auch die Eltern von Tolstoi, Kafka und Proust waren von ihren Söhnen nicht besonders beeindruckt, bevor jene das Erwachsenenalter erreichten. Und noch ein weiterer Mythos scheint sich nicht zu bestätigen. Es sieht nicht so aus, als ob die Schule besonderen Einfluss auf die kreative Entwicklung von Schülern hätte. Eher im Gegenteil. Die meisten Künstler, die von Csikszentmihalyi interviewt wurden, waren von der Schule nicht gerade begeistert. Sie hatten selten eine besondere Beziehung zu einem ihrer Lehrer und keiner von ihnen gab die Schule als Quelle ihrer Inspiration an. Der Biologe George Klein sagte zum Beispiel, dass die meisten seiner Lehrer eher mittelmäßig waren und dass er aus den Diskussionen mit seinen Klassenkameraden viel mehr gelernt hätte als aus allen Unterrichtsstunden zusammen. Auch von Einstein, Picasso oder T.S. Eliot weiß man, dass ihnen die Schule nicht unbedingt dabei geholfen hatte, ihre Ziele zu erreichen. Die Schule scheint also nicht gerade der Lieblingsort der Kreativen zu sein. Doch das ändert sich schlagartig in der Ausbildung oder an der Uni, wie wir gleich sehen werden. Blink Nummer 5. Kreative Menschen sind gut an der Uni, aber sie machen keine klassische Karriere. Für viele Kreative stellt die Zeit nach der Schule, in der sie sich endlich ganz ihren Interessen widmen können, einen der Höhepunkte ihres Lebens dar. Viele der interviewten Personen gaben an, dass sie aus einer ländlichen Umgebung kamen, wo sie sich schon immer fehl am Platz gefühlt hatten. Für das Studium oder die Ausbildung konnten sie endlich dorthin gehen, wo sie hingehörten. An der Uni angekommen, stürzen sich die Kreativen begeistert in die Materie und bekommen oft die besten Noten. Sie lassen sich von ihren Professoren und Kommilitonen inspirieren und finden unter ihnen Seelenverwandte. Endlich bekommen sie die Anerkennung, die ihnen in der Schule versagt blieb. weil sich dort vermutlich niemand für ihre Begabung im Bemalen von chinesischen Teetassen interessierte. Während der Ausbildung finden kreative Menschen ihre Richtung und ihre Berufung. Der Schriftsteller Anthony Hecht gab zum Beispiel an, dass er in der Schule Mathematik und Musik ganz gut fand. Erst während des Studiums wurde seine Liebe zur Literatur geweckt. Er wurde zu einem der bekanntesten Schriftsteller der USA. Außerdem ist die Universität natürlich der Ort, an dem sich die meisten Menschen erst so richtig von ihren Eltern loslösen. Der Wissenschaftler David Reisman beschloss zum Beispiel erst auf dem College nicht das Medizinstudium zu machen, zu dem sein Vater ihn drängte, sondern sich für Jura einzuschreiben. Wer an der Uni die besten Noten schreibt und herausragende Leistungen bringt, macht danach meistens Karriere. Doch das trifft für die Kreativen nur selten zu. Anstatt sich den Lebensläufen ihrer Kommilitonen anzupassen und den vorgesehenen Weg einzuschlagen, finden sie lieber ihren eigenen Weg und gründen manchmal sogar einen eigenen Berufszweig. Vor Freud konnte niemand Psychoanalytiker werden und Volta und Edison waren die ersten Elektroingenieure der Welt. Blink Nummer 6. Kreative Menschen sehen Altern als etwas Positives. Viele von uns betrachten das Altern mit Angst. Wir stellen uns vor, dass wir nach und nach immer langweiliger werden, langsam abbauen und schließlich irgendwann sterben. Die meisten Kreativen sehen das ganz anders. Sie genießen es, älter zu werden und können es kaum erwarten, noch mehr Erfahrung zu sammeln und noch besser zu werden bei dem, was sie tun. Bis vor einiger Zeit schien auch noch die Wissenschaft zu bestätigen, dass wir in unseren 30ern am einfallsreichsten sind und dass die Kreativität mit dem Alter abnimmt. Doch das ist mittlerweile widerlegt. Sowohl die Qualität als auch die Quantität kreativer Arbeit bleibt bis ins höchste Alter erhalten. Viele der Künstler, die Csikszentmihalyi für dieses Buch interviewte, bestätigen das. Einige geben jedoch zu, dass sie mit dem Alter weniger Energie haben und alles etwas langsamer machen. Der Physiker Heinz Meyer Leibniz, zur Zeit des Interviews in seinen 80ern, sagte zum Beispiel, dass er immer noch Lust habe, sehr viel zu arbeiten, aber oft zu müde sei, um seine Aufgaben zu beenden. Doch genauso viele Gesprächspartner geben an, dass sich ihre Fähigkeiten in ihren letzten Jahren sogar noch weiter verbessert hätten. Sie sind überzeugt, dass ihr großer Erfahrungsschatz und ihr besseres Verständnis ihnen erlauben, kreative Ideen schneller und besser umzusetzen als je zuvor. Das beste Beispiel dafür ist Isabella Karle, die sich ihr Leben lang mit physikalischer Chemie beschäftigte. Mit über 90 Jahren sagte sie nun von sich selbst, dass sie noch nie so viel wusste wie jetzt. Außerdem scheint es so, als ob den Kreativen auch im Alter nie die Ziele ausgingen. Sie haben immer ein packendes Projekt oder ein kniffliges Problem, in das sie sich mit ganzem Herzen hineinstürzen. Der Chemiker, Nobelpreisträger und Friedensnobelpreisträger Linus Pauling hat zum Beispiel im Alter von 70 bis 90 doppelt so viele Artikel veröffentlicht wie in den 20 Jahren davor. Den kreativen Köpfen geht einfach die Begeisterung nicht verloren. In den Interviews beschrieben sie alle ihre Projekte voller Enthusiasmus und mit zahllosen Details. Blink Nummer 7. Der kreative Prozess folgt einem konkreten Weg. Nachdem wir uns in den letzten Blinks verschiedene Kreative und ihre Lebenswege angesehen haben, beschäftigen wir uns nun mit dem kreativen Prozess an sich. Es scheint unwahrscheinlich, dass ein Maschinenbauingenieur beim Schaffensprozess genauso vorgeht wie ein Theaterregisseur, doch tatsächlich gibt es bei beiden viele Gemeinsamkeiten. Der kreative Prozess kann fast immer in 5 Schritten beschrieben werden. Der erste Schritt ist die Vorbereitung, in der sich der Kreative mit dem Problem beschäftigt und es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Der zweite Schritt ist eine Art Inkubationszeit. In dieser Phase arbeiten die verschiedenen Aspekte, mit denen sich der Kreative bisher beschäftigt hat, in seinem Unterbewusstsein weiter. Der dritte Schritt ist schließlich der berühmte Aha-Moment. Eine neue Idee oder ein Lösungsansatz taucht wie aus dem Nichts auf. Im vierten Schritt folgt eine Bewertung der neuen Idee. Ist sie umsetzbar? Sollte man sie weiterverfolgen? Der fünfte und letzte Schritt ist schließlich die Umsetzung. Wenn wir unbedarft an kreative Arbeit denken, dann vergessen wir gern Schritt 1 und 2. Doch wie bei so vielen Dingen gilt eben auch bei der Kreativität, Vorbereitung ist die halbe Miete. Grundsätzlich gibt es 2 Quellen für neue Ideen. Persönliche Erfahrung oder die Domäne und ihr Feld. Für einige Künstler reicht das eigene Leben vollkommen als Inspiration aus. Sie verarbeiten Eindrücke, Gefühle oder bestimmte Ereignisse in ihren Werken. Doch auch die Domäne bietet viel Inspiration. Egal ob unter Chirurgen, Landschaftsgestaltern oder Porzellanherstellern, in jedem Fachbereich gibt es endlose Diskussionen darüber, wie was am besten gemacht, Techniken verfeinert oder welche Neuerungen das Fach weiterbringen werden. Blink Nummer 8. Kreative Menschen kommen während der Arbeit in den Flow-Zustand. Wie motivieren sich kreative Menschen eigentlich? Die interviewten Schriftsteller, Musiker, Unternehmensgründer und Wissenschaftler waren sich darin alle einig. Sie brauchen keine externe Motivation, sondern machen ihre Arbeit einfach deswegen, weil sie ihnen Freude bereitet. Das liegt auch daran, dass sie währenddessen besonders häufig den berühmten Flow-Zustand erreichen. Der Flow-Zustand hat ganz bestimmte Eigenschaften, die ihn so angenehm und erstrebenswert machen. Eine davon ist, dass es für jeden Schritt bei der Arbeit ganz klare Ziele gibt. Wenn wir im Flow sind, wissen wir immer, was wir als nächstes tun müssen. Der Schriftsteller weiß zum Beispiel, während er schreibt, dass er als nächstes diesen bestimmten Charakter genauer ausfallen, dann eine dramatische Wendung einbauen und anschließend einen Bezug zum ersten Kapitel herstellen sollte. Außerdem merkt ein Mensch, der im Flow ist, immer sofort, ob er etwas richtig gemacht hat oder nicht. Ein Musiker, der eine Note aufschreibt, hat zum Beispiel sofort im Kopf, ob sie gut klingt oder die Harmonie ruiniert. Kreative Menschen können sich dieses Feedback selbst geben. Sie brauchen dazu keinen Lehrer oder Boss, der ihnen sagt, ob sie etwas richtig gemacht haben oder nicht. Außerdem verzerrt der Flow unsere Zeitwahrnehmung. Jegliches Gefühl von Zeit wird einfach vergessen und man befindet sich in einem gar zeitlosen Raum, in dem man höchst konzentriert arbeiten kann. Der Dichter Mark Strand hat es so beschrieben: Im Flow gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt nur eine ausgedehnte Gegenwart. Blink Nummer 9. Kreativität ist der Grundstein für das Überleben der Menschheit. Daher sollten wir sie fördern. Bisher sah es so aus, als wäre Kreativität eine erstrebenswerte Eigenschaft, die unser Leben schöner und spannender macht. Doch sie ist noch viel mehr. Sie ist entscheidend für das Überleben der Menschheit. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Die Weltbevölkerung wächst rasant, während viele Ressourcen langsam zur Neige gehen. Umweltverschmutzung nimmt zu und der Klimawandel ist nicht mehr aufhaltbar. Wenn wir so weitermachen, wird es die Menschheit so, wie wir sie kennen, nicht mehr allzu lange geben. Wir brauchen kreative Menschen und kreative Lösungen, um aus diesem Schlamassel irgendwie wieder herauszukommen. Daher hilft nur eines: Kreativität zu fördern, wo es nur geht. Die nächste gute Idee zum Umweltschutz oder der wegweisende Einfall zur Bekämpfung des Klimawandels können gleichermaßen von einem Mädchen aus Nigeria, einem Jungen aus Sibirien oder einer Transgender-Frau aus Marokko kommen. Daher ist es unabdingbar, überall für möglichst gute Bedingungen für die Entwicklung von Kreativität zu sorgen. Aber wie können wir Kindern dabei helfen, möglichst früh mit kreativen Domänen und Feldern in Kontakt zu kommen? Dazu sollte man zunächst ihre Interessen ernst nehmen und sie schon in der Schule optimal fördern. Wenn ein Kind sich zum Beispiel für Physik begeistert, warum sollte es dann nicht den Hauswirtschaftsunterricht überspringen und stattdessen in die Physikkurse von einer höheren Klasse hineinschnuppern? Zudem sollte die Wissenschaft zugänglicher für ein breites Publikum sein. Je mehr Fachliteratur, Artikel, Daten und Diskussionen öffentlich zugänglich sind, desto mehr Menschen werden sich informieren, ihre Talente entdecken und wertvolle Beiträge leisten. Auch die Entwicklung von hilfreichen Einstiegsbüchern und Programmen zu komplexen Themen kann helfen, anfängliche Hürden zu überwinden und schnell Wissenslücken zu schließen. Blink Nummer 10. Inspiration kann man überall finden. Man muss nur genau hinsehen. Nicht nur haben wir die kreative Entwicklung und Erziehung unserer Kinder in der Hand, sondern selbstverständlich auch unsere eigene kreative Fortentwicklung. Was können wir selbst also von anderen Kreativen lernen? Der erste Schritt hin zu einem inspirierteren Leben besteht darin, natürliche Neugier und frisches Interesse zu kultivieren. Je älter man wird, desto gleichgültiger werden einem oft viele Dinge. Du hast das sicherlich auch schon an dir selbst bemerkt. Du denkst, du wüsstest, wo der Hase langläuft im Leben. Aber vieles, was sich über den imaginären Tellerrand deiner Wissenswelt hinaus abspielt, ist dir manchmal ein bisschen gleichgültig? Kreative Menschen ticken da anders. Wie Kinder interessieren sie sich prinzipiell erstmal für alles und jeden, selbst wenn sie schon längst das Rentenalter erreicht haben. Diese notwendige Neugier kannst du dir aber leicht zurückerobern. Versuch einfach, dich täglich von etwas überraschen zu lassen. Die kastanienbraunen Herbstblätter fallen sachte vom Baum und hinterlassen tänzelnde Schatten auf dem Asphalt. Bleib stehen und genieß das Bild. Du wirst schnell lernen, Kreativität daraus zu schöpfen. Sobald irgendetwas dein Interesse weckt, solltest du diesem Impuls unbedingt folgen, denn oftmals entgleiten uns diese Momente und Eindrücke viel zu schnell wieder. Eine fixe Idee, ein schöner Song im Radio, eine exotische Blume oder ein angenehmer Duft. Wir nehmen den Eindruck wahr und machen dann aber weiter mit unserem Alltag. Wer kreativ sein will, muss tiefer graben. Ist die Idee realistisch? Wie heißt der Song? Woher kommt diese Blume? Kann ich diesem Duft irgendwie folgen? Wenn du dann einmal vollkommen fokussiert auf etwas bist, ist es äußerst wichtig, dich nicht ablenken zu lassen. Denn kreative Köpfe sind wahre Meister der Konzentration. Finde heraus, zu welchen Tageszeiten du dich am besten konzentrieren kannst und nimm dir dann diese Zeiten, um an den Projekten mit der höchsten Priorität zu arbeiten. Wenn du dir das einmal angewöhnt hast, steht deinem neuen kreativen Leben nichts mehr im Weg. Das waren die Blinks zu Kreativität von Mihai Csikszentmihalyi. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass kreative Menschen einige Gemeinsamkeiten haben. Sie besitzen eine komplexe Persönlichkeit, große Begeisterung für ihr Metier und kommen bei der Arbeit regelmäßig in den extrem angenehmen und produktiven Flow-Zustand. Jeder kann lernen, kreativer zu sein, indem er seinen Interessen folgt und sich seine Neugier erhält. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Probier Neues. Du hast dich schon immer gefragt, wie eigentlich dieser ominöse Kombucha-Drink schmeckt, den du immer in der Cafeteria erschwickst? Ganz einfach. Kauf ihn dir und probier ihn. Nur wenn du dich auf neue Erfahrungen einlässt und ab und zu mal etwas Neues probierst, kannst du die Welt neu erleben und dich von Ungekanntem inspirieren lassen. Du möchtest jetzt sofort etwas Neues probieren? Wir hoffen, dass dir unsere Blinks geholfen haben, deine Neugier zu wecken. Probier doch gleich mal etwas Neues aus und schreib uns in einer E-Mail an remember@blinkist.com, wie dir diese Blinks gefallen haben.